Kein Entwickler, der hierher kommt, hat eine Antwort darauf, was daraus werden soll. Das ist ein iterativer Prozess, wo man sich Partner sucht, mit denen man Schritte gehen muss. Und dann bekommt man irgendwann, vielleicht nach 1, 1,5 Jahren, ein Gefühl dafür, was an diesem Ort möglich wäre.
Ich glaube schon auch, dass ein Riesenthema die Architektur ist, also wie wir diese Hallen transformieren dann, ja, dass die luftig einzigartige Räume, die du sonst nie als Architekt bekommst, die sind schon Attraktoren, dass die Leute dann reingehen und da entsteht dadurch ein Willhabeneffekt.
Hallo und willkommen zum Morgenbau, dem Podcast mit Gesprächen zum nachhaltigen Bauen. Ich bin Anne Isop und begrüße euch zu dieser neuen Folge. Heute geht es um die Wiederbelebung von Industriebrachen. Dafür besuchen wir ein ehemaliges Versandlager in der Nähe von Salzburg und ich spreche mit Smartfall-Architekten darüber, wie man solche Industriebrachen wieder neues Leben einhauchen kann. Hinter dem Namen Smartfall verstecken sich die zwei Wiener Architekten Christian Kirch und Philipp Buchsbaum. Ich treffe die beiden in Bergheim bei Salzburg in eben diesem ehemaligen Versandlager. Das Industrieareal von Bergheim ist vom Salzburger Hauptbahnhof in etwa 30 Minuten mit dem Bus erreichbar. Es ist ein klassisches Industriegebiet mit vielen LKWs, die an- und abfahren, also nicht wirklich fußgängerfreundlich. Das sogenannte Handelszentrum 16, zu dem ich will, ist von außen eigentlich kaum von den anderen Hallen zu unterscheiden. Es ist ein kompaktes Konglomerat aus Lagerhallen, Logistikhallen und Verwaltungsbauten. Vor einem der vielen Eingänge treffe ich dann die Architekten, die mich dann ins Innere führen. Zwei Hallen haben Smartfall hier bereits umgebaut. Eine der beiden Hallen ist schon bezogen von kleinen und größeren Firmen. Die andere Halle steht noch leer, hat aber schon einen neuen Nutzer gefunden. Gerade hier ist die Raumwirkung beeindruckend. Man sieht neue eingezogene Ebenen. Die neuen Geländer schimmern goldgelblich und wirken recht edel. Es sind aber eigentlich weniger Eingriffe und maßvolle Eingriffe, mit denen den Architekten es hier gelungen ist, zum einen die industrielle Anmutung und Großzügigkeit der Halle zu bewahren und zugleich einen Wow-Effekt zu erzeugen. Die Architekten sprechen von einem Willhaben-Effekt und den braucht es, sagen sie, damit die Wiederbelebung solcher Industrieareale gelingt. Damit eben die Leute sich dazu entscheiden, jetzt nicht mehr im Zentrum von Salzburg zu arbeiten, sondern hier am Rande in einem Industriegebiet. Hallo Philipp, hallo Christian.
Hallo Anne,
guten Morgen.
Vielleicht könnt ihr euch ganz kurz vorstellen, damit man sich an eure Stimmen gleich gewöhnen kann.
Ja, also mein Name ist Philipp Buchsbaum. Ich habe mit Christian Kircher, dessen Stimme ihr auch gleich hören werdet, das Büro Smartfall gegründet vor
11 Jahren.
Ja, und wir arbeiten seitdem zusammen und in den letzten 10 Jahren haben wir uns eigentlich fokussiert auf die Wiederbelebung von Industriebrachen und das ist eigentlich zu einem unserer Steckenpferde geworden und deswegen sitzen wir heute auch in einer
dieser Brachen,
ehemaligen wiederbelebten Brachen.
Ja, genau. Ja, hallo von meiner Seite, mein Name ist Christian Kircher. Eigentlich kennen wir uns schon seit dem Studium, arbeiten uns jetzt seit mittlerweile fast 23 Jahren durch die Architektur. Und sind jetzt bei spannenden Themen eigentlich angekommen und wie gesagt, über das wir heute reden dürfen, Revitalisierung von ehemaligen Industriebrachen.
Wie ihr sagt, also ich habe jetzt auch notiert, wir sitzen hier in der Einöde, auch wenn das sich jetzt vielleicht langsam ändert. Also es ist ein ehemaliges Hochregallager. Und als erstes möchte ich mal fragen, wie kommt man auf die Idee, sowas zu erwerben und wiederzubeleben? Also es ist nicht eure Aufgabe, sondern die von dem Developer, aber ihr wart irgendwie, wenn ich es richtig verstanden habe, von Anfang an nah dabei.
Ja, ich meine, eigentlich geht es um den Entwickler als erstes und nicht um den Architekt, muss ich sagen. Und dieses Projekt hier ist eben auch in Kooperation mit Marco Silber entstanden. Und der Marco Silber hat sich vor vielleicht 15 Jahren schon darauf spezialisiert, Industriebrachen wieder ins Leben zurückzubringen. Er hat mit dem Gusswerk in Salzburg begonnen, ist dann zur Panzerhalle weitergezogen. Ich würde sagen, er braucht pro Projekt ungefähr 4 bis 5 Jahre, bis sowas wirklich transformiert ist. Und wir haben ihn in der Panzerhalle kennengelernt. Da haben wir vor 10 Jahren ziemlich genau einen kleinen Wettbewerb für dieses Loft gewonnen und haben damals eigentlich das große Ganze noch gar nicht verstanden. Aber das Gute war, dass wir damals unsere Zusammenarbeit sehr geschätzt haben und er hat uns dann mit weiteren Goldstücken der Panzerhalle betraut oder Herzstücken, kann man sagen. Das war die Markthalle, das Restaurant, ein paar Außenanlagen und so ein Spa-Loft und dann haben wir gemerkt, hey, wir können wirklich gut zusammen.
Und ich glaube, das Spezielle an dem Ort, wo wir jetzt gerade sind, ist wirklich einen Entwickler zu finden, der für so einen Ort ein Potenzial sieht. Also es ist in Wirklichkeit eine Betonwüste. Die einzige wirklich tolle Qualität, die der Ort hat, ist der Ausblick auf den umliegenden Pleinberg, wo man direkt in die Natur schaut. Und das ist wirklich die einzige Qualität. Und der Rest sind Räume, die wir uns alle nie im Vorfeld nicht mal vorstellen haben können.
Vielleicht könnt ihr mal ganz kurz den Ort beschreiben und dann auch dieses, sag mal, Gebäudekonglomerat, in dem wir sitzen.
Also wir befinden uns im Gewerbegebiet von Bergheim, wie du das schön beschrieben hast, in the middle of nowhere. Ein Ort für LKWs, aber nicht für Menschen. Wir sprechen hier über eine Fläche von circa 25 Hektar, was dann vielleicht auch später zum Thema Flächenverbrauch und Flächenrecycling recht interessant ist. Und in diesem Ort gibt es eben das ehemalige Universalversandzentrallager. Was war das? Das war sozusagen früher das Zentrallager für den Universalversand. Das war das für die Jüngeren, das Amazon meiner Kindheit. Das war ein Katalog, der nach Hause gekommen ist. Man hat was angekreuzelt, Brief weggeschickt und dann hat man was zurückbekommen als sozusagen. Und das ist alles hier verpackt worden und verteilt worden. Und ein Konglomerat, das über 20 Jahre von 1977 bis circa 82 entwickelt wurde. Dann war es circa 20 Jahre im Vollbetrieb. Und seit 2002 steht es mehr oder weniger leer, weil sich einfach die Nutzungsbedingungen der Logistik geändert hat. Es wurde noch teilweise als Lager verwendet, aber von den einstigen 200 Personen, die da gearbeitet haben, sind noch 5 übrig geblieben. Und dann hat es der Herr Silber circa 2017 wieder erworben und aus dem den Ort transformiert, in dem wir jetzt sitzen.
Ja, vielleicht noch zu diesem Industriezentrum. Das war im Schatten des Pleinberges, also aus dem Fenster. Und dieser Pleinberg trennt sozusagen Salzburg von Bergheim. Und man könnte fast sagen, dieses Industriezentrum ist hinter dem Pleinberg vor den Salzburger Augen versteckt worden, weil es ist ein riesiges, 25 Hektar großes Gebiet. Und über die Straße gegenüber hat man sozusagen ein Einfamilienhaus oder Hofbebauung. Das passt sozusagen von der Körnung überhaupt nicht zusammen. Aber es ist halt mal so, es war, glaube ich, eher ein sumpfiges Gebiet im Schatten des Berges und deswegen haben es die Bauern, glaube ich, damals abgetreten. Ja.
Und die Nähe zur Autobahn natürlich der Hauptgrund.
Genau, mit für die Logistik. Ja.
Ich habe mich gerade durchs Gebäude durchgeführt und es ist schwer, das jetzt so wiederzugeben. Also es gab unterschiedliche Baustufen, unterschiedliche Gebäudetypen. Also wie gesagt, es ist so ein Konglomerat. Was habt ihr denn gedacht, als ihr das erste Mal hier hingekommen seid? Und was war die Aufgabenstellung, die der Entwickler euch gegeben hat?
Ja, also ich glaube, es gibt keine distinktive Aufgabenstellung. Du fängst bei so einem riesen Konglomerat an, dich einmal hineinzufühlen. Wir haben es vorher kurz angesprochen. Kein Entwickler, der hierher kommt, hat eine Antwort darauf, was daraus werden soll. Das ist ein iterativer Prozess, wo man sich Partner sucht, mit denen man Schritte gehen muss, wo man Konzepte auflegt, wo man Sachen ausprobiert, sieht man los, spricht mit Leuten, spricht mit dem Bürgermeister, spricht mit Interessenten und dann bekommt man irgendwann vielleicht nach eineinhalb Jahren ein Gefühl dafür, was an diesem Ort möglich wäre. Also man kann diese Orte nicht a priori mit einer glasklaren Roadmap versehen, das funktioniert nicht. Da muss man sich annähern de facto.
Aber es sind immer so diese ersten Schritte. Wir haben, ich glaube, insgesamt 10 oder 20 unterschiedliche Visionen kreiert für den Ort. Ja, unterschiedliche Studien, Nutzungen und so ist aus dem Ort dann schon langsam etwas entstanden und dann ist ein Projekt aufs andere draufgekommen. Aber es ist fast wie eine Spielwiese, wie ein experimenteller Zugang und ein absolut nicht linearer, nutzungsoffener Prozess vom ersten Schritt weg.
Aber was kam zuerst? Also wir sitzen ja in einer der Hallen, die jetzt ausgebaut wurden. Und war das der erste Schritt, den ihr hier habt tun können?
Ja, ich muss es vielleicht nochmal sagen. Es ist so, also von Chronologie und Linearität kann man sich in diesen Prozessen wirklich verabschieden. Man schiebt alles parallel an. Manche Sachen, die am Anfang zu komplex wirken, lasst man vielleicht zurück. Ganz einfache Sachen wie das Lager unter uns vermietet man sofort im Kern. Damit deckt man zum Beispiel mal seine Zinsen. Dann kann man sich zurücklehnen, Sachen entwickeln, weil sich die Immobilie von selber hält. So machen das die Entwickler einfach. Und dann geht man die leichtesten Flächen an, die gut belichtet sind vom Rand, versucht die zu transformieren. Dann ziehen dann die ersten Mieter ein und während die ersten Mieter schon eingezogen sind, baut man im Kern oder woanders noch weiter. Und man robbt sich sozusagen von den leichten Flächen, die leicht zu transformieren, zu den zickigeren Flächen vor, kann man sagen. Vielleicht noch eins, was haben wir gesehen am Anfang als Architekten, weil du es ja auch gefragt hast, und wir haben eigentlich den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen, kann man sagen, weil wir sind in diese riesigen Hallen hinein und vor dir stehen ganz, ganz eng geführte Hochregallager, sodass du als Architekt den Raum gar nicht spürst. Und diese Hochregallager waren nicht anzubringen, weil sich Lasttabellen und Palettengrößen verändert haben. Die wollte niemand mehr und wir haben sie dann herausnehmen müssen. Und dann sind wir plötzlich in einem Raum gestanden, wo du locker eine Boeing, ein Passagierflugzeug drin parken kannst. Und an das musst du dich erst einmal gewöhnen und dann musst du darüber nachdenken, was kann der Maßstab alleine in diesen Prozess einzahlen. Und das musst du dann in diesem Prozess als Architekt draus machen, ja.
Ihr sagt, es war kein linearer Prozess, aber wenn ich mir jetzt die Halle, wo wir jetzt drin sitzen, anschaue oder angeschaut habe und auch die, wo du sagst, wahrscheinlich die Boeing reingepasst hat, ja, das ist ja doch sozusagen eine schlüssige Umnutzung. Also ihr habt dann neue Decken eingezogen, ihr habt neue Strukturen eingebaut. Da muss es dann ja doch irgendwie sozusagen den Startschuss gegeben haben, so jetzt überlegt euch da für die Halle und dann für die Halle eine Lösung.
Ich glaube, bei beiden Hallen war das ziemlich ähnlich. Wir haben erste Visionen gehabt und durch die Studien ist unser Verständnis der Halle auch gewachsen, das Nutzungsprofil ein bisschen geschärft worden und so sind wir Schritt für Schritt sozusagen näher gekommen, bis wir dann entschieden haben, gemeinsam, so jetzt setzen wir das ganze Teil um und dann ist es unter Anführungszeichen einmal ein ganz kurzer, linearer, klassischer Prozess, wo man Pläne zeichnet, das Teil entwirft und dann halt in die Umsetzung geht. Aber das ist ein komplett offener Prozess und es gibt vielleicht einmal so für uns selber ja ein paar Monate, wo es einmal sozusagen klassisch dahin geht. Und da ist meistens, wenn wir uns alle sicher sind, das Konzept ist ausgereift genug und funktioniert, dann wird es dann auch sozusagen in die Realität umgesetzt.
Aber jetzt sind ja in beiden Hallen so eine loftartige Struktur entstanden, ja, die in Salzburg wahrscheinlich schon komplett belegt wäre und sich alle darum reißen würden. Wie kriegt ihr die Leute hier hin? Oder was ist jetzt für die Leute attraktiv, hier zu sein? Weil es ist ja eigentlich fast nur mit dem Auto erreichbar.
Ja, also ich bin heute mit dem Bus hergefahren, es geht schon, aber ich glaube, am Anfang ist der Startpunkt dieser Projekte immer gleich. Also wir kommen zu Projekten, die Satelliten im Nirgendwo sind, sie sind schon extrem traurig aus, sind heruntergewirtschaftet, desolat, eingeschlagene Fenster, Gatsch und Dreck. Also kurz, da will einfach keiner hin. Und den Weg, den wir kennengelernt haben, ist eben in Verbindung mit einem Entwickler und da geht es eben auch darum, wie begeisterungsfähig oder wie kann dieser Entwickler andere begeistern. Aber auch selbst, wenn wir nichts angreifen würden, kann der beste Entwickler schwer was machen. Deswegen musst du in Vorleistung gehen, ohne dass du den Nutzer, das Nutzerprofil kennst oder die Funktion kennst. Und deswegen ist es so wichtig, nutzungsoffen und parallel zu planen und nicht linear und chronologisch oder die Nutzung a priori ganz eng zu determinieren. Das macht bei Nutzungszyklen mittlerweile von 25 Jahren überhaupt keinen Sinn mehr. Das heißt, du machst so ein 0.5, du gehst in Vorleistung, baust etwas hin, konzipierst etwas, was von einem Filmmuseum bis zu einem medizinischen Labor werden kann und dann kommen die Nutzer. Dann kommen erste Mieter. Es ist total wichtig, die Mieter gut auszuwählen bei sowas. In der Banzhalle war es zum Beispiel so, das war Loop der erste Mieter. Und Loop ist eine Digital Content Agentur, die haben Büros in Sydney, Berlin, Kopenhagen, Wien und New York. Und es war ein Riesenmieter am Anfang und plötzlich grundeln auf diesem Passepartout die Bandsaale 14 Nationalitäten mit 17 Sprachen herum und geben denen einen unglaublichen Lebendigkeitsschub. Ne? Hier ist es ein bisschen roher und unkuratierter, aber es funktioniert im Grunde gleich. Du brauchst so 2-3 Inseln, Pixelart waren hier die ersten, wo die Leute merken, ah, da passiert was. Hey, da kann man ein Büro umsetzen. Das funktioniert witzigerweise, obwohl es so roh ausschaut. Ja, das ist schon ein Beweis dafür, es ist schon da. Man kann ja eine Produktion, eine Eisproduktion, eine Skiproduktion aufführen. Und daneben ist eine Ballettschule. Und es gibt so ein paar kleine Bausteine, die es dann zünden und dann fallen die Dominosteine um de facto.
Aber da ist ja auch die Größe des... Also es ist alles sehr hellhörig in dieser Halle.
Industriell. Also, ich glaube schon auch, dass ein Riesenthema jetzt in dem ganzen Konstrukt, ohne uns jetzt dann selber zu beweihräuchern, die Architektur ist, wie wir diese Hallen transformieren dann, ja, dass die luftig einzigartige Räume, die du sonst nie als Architekt bekommst, ja, ist fast unmöglich.
Auch als Nutzer.
Ja, sowohl als Nutzer als auch Architekt, ja, aber wir können damit dann dementsprechend umgehen. dieser Zugang, das Minimalinvasive und trotzdem einzigartige Räume zu generieren, das sind schon Attraktoren, die dann den Nutzer dementsprechend, also wir haben es auch bei der Halle 2 dann einfach gemerkt, dass die Leute dann reingehen und da entsteht da dadurch ein Willhaben-Effekt.
Ich meine, du spürst das ja hier total. Wir haben uns da im Bistro getroffen in der Halle 4, es ist extrem durchmischt. Im Erdgeschoss werden irgendwelche industriellen Halbzeuge angeliefert. Oben sitzen ein paar Startups und in der Mitte ist ein Bistro, wo die gesamten 56.000 Quadratmeter zum Mittagessen gehen. Es ist etwas Gemeinschaftliches, was du vielleicht in der Stadt in diesem 5x5-Meter-Raster nicht so hast, weil sie sich nicht so bilden
kann. Weil halt drumherum auch nichts, kein anderes Angebot genau. ist. Ne?
Es ist so eine Mimikrie der Stadt ein bisschen de facto, in Miniform. Es waren in den 70er, 80er Jahren 200, dann ist es runtergefallen auf 10 oder 12 oder was auch immer. Und jetzt im Endausbau mit diesem medizinischen Labor werden Ende 2025 wieder 600 Mitarbeiter hier am Standort arbeiten. Also es ist so von etwas ganz Toten wieder zurück in etwas sehr Lebendiges defibrilliert worden. Und dadurch lassen sich natürlich auch wunderbare Motivationsfaktoren für Gemeinden schaffen, weil das natürlich Kommunalsteuer bringt.
Dieser sperrige Begriff, immer Adaptive Reuse, ist einfach für uns sozusagen diese Wiederbelebung eines Gebäudes und das Gebäude wieder in den Kreislauf zu bringen. Also es nicht abzubrechen oder eben leer stehen zu lassen, sondern gerade in der heutigen Zeit, wo es so enorm wichtig ist, dass man mit Ressourcen umgeht, schonend umgeht, einfach die Substanz, die wir haben, soll man wieder nutzen. Und da ist das für uns einfach ein super Beispiel, wie das eben funktionieren kann. Und das ist ja letztendlich wieder tolle Wertschöpfung auch für die Gemeinde, die dann da wieder partizipiert von dem ganzen Projekt.
Zweiter Frühling für Gebäude.
Passend, wo wir gerade hier am Anfang des Frühlings stehen. Ich habe vorhin den Begriff minimalinvasive Maßnahmen. Mhm. Also mich würde das nochmal konkret interessieren. Ihr kommt in so ein Gebäude rein. Was kann man erhalten? Was muss man ertüchtigen? Was muss man hinzutun, dass das dann eben dieses neue funktionierende Ensemble wird?
Ich meine, vielleicht grundlegend, allein die Entscheidung, dieses Gebäude nicht abzubrechen, hat 0,5% der österreichischen Bau- und Abbruchleistung von einem Jahr eingespart. Sprich, wenn du 200 dieser Gebäude erhältst, hast du de facto keinen Müll mehr, Abbruch- und Bauabfälle. Weil es einfach so viel Substanz da drinnen steckt, das sind 75.000 Tonnen Beton, das sind ungefähr 25.000 Kubikmeter nur Beton. Ja, und dann gibt es noch diese ganzen Restmaterialien, die hier noch drinnen stecken. Also wenn du dir das einmal nur auf der Zunge zergehen lässt, merkst du als Architekt schnell, du musst minimalinvasiv eingreifen in diese Dinger. Und ich denke mir, ein riesen Vorteil von so etwas ist, dass du nicht homogen Nutzungsplanen musst. Der Nutzungsmix erlaubt sozusagen eine Balance zu finden zwischen der intelligenten Nutzung des Bestandes, weil du musst nicht alles perfekt belichten in so etwas. Bei Hallen, die 75 mal 35 Meter haben, geht das auch gar nicht, wenn du dem Gebäude wirklich das Beuschel rausreißen möchtest. Das heißt, wenn du im Nutzungsmix ein bisschen Ausstellung, ein bisschen Lager, ein bisschen Showroom hast, dann musst du nicht jeden Winkel auf ein Büroniveau heben. Und darin liegt eigentlich das Geheimnis, dass du das Gebäude minimal invasiv betrachtest, indem du deinen Nutzermix einfach gut aufteilst. In der Halle 2 ist es nach oben einfach viel leichter, Büros zu machen als unten, obwohl das Licht weiter unten kommt.
Aber da habt ihr ja auch so zwei Lichthöfe eingeschnitten.
Genau.
Aber ihr habt, wenn ich es richtig gesehen habe, die ganze Dachstruktur, Dachhaut ist alles so, wie es war, oder? Und sonst, ich sag mal, energetisch irgendwas verbessert oder strukturell musste irgendwas verbessert werden? Wie sah das da aus?
Also strukturell musste wenig verbessert werden. Natürlich haben wir neue Fenster eingebaut, dass wir nicht allzu viel Energie verlieren. Aber es ist auch hier so, du musst diese Hallen, wenn du ein bisschen Produktion hast etc., da brauchen die Leute keine 23 Grad. Ja? Und du musst sozusagen Bereiche warm halten teilweise und nicht alle Hallen gleichzeitig. Das ist auch ein Geheimnis, wo man sagt, also das muss jetzt kein Einfamilienhaus werden von der thermischen Sanierung her.
Ein Riesenpunkt ist, wir haben eine absurd hohe Dichte. Das heißt, fast jede Halle oder jeder Raum ist von einem anderen Raum umgeben. Ja. Und zum Schluss, wie in der Halle 2, haben wir letztendlich eine Fassadenfläche und eine Dachfläche. Und der Rest ist sozusagen konditioniert vom Umraum.
Nochmal zum Verständnis. Also in der Mitte auf dem Dach ist Parken. Das hat sich ja auch erst so mit der Zeit ergeben, glaube ich. Also es ist...
Ich glaube, auch vom Prozess ist es einfach super spannend. Das war die halbe sozusagen... Das halbe Universalversandzentrallager war sozusagen schon wieder belebt und in der Mitte, im größten Teil, hat die Baustelle erst angefangen. Also das ist auch etwas komplett Atypisches, ja, dass man sozusagen im Prozess an einem Gebäude weiterbaut, ja, wo man einfach sieht, okay, mittlerweile sind wieder, ja, 150 bis 200 Leute da. Die nächste Ausbaustufe ist, wir brauchen einfach mehr Parkplätze. Das ist einfach grundsätzlich ein Thema in Salzburg. Ja, dann hat man einfach quer durch die Halle durch eine Rampe geschossen und hat die Parkplätze am Dach der Hallen sozusagen aktiviert, weil faktisch die Baustücksgrenze, die Bauplatzgrenze ist. Also man hat im Umraum keinen Platz. Aber da gibt es schon wieder sozusagen die nächsten Ideen, dass man natürlich diese Parkplatzfläche, was aktuell nur für Stellplätze genutzt wird, dann wieder für Solarenergiegewinnung nutzt. Also immer sozusagen wieder Potenzial und wieder einen Schritt draufsetzen, wie sich so ein Projekt entwickelt. Und generell haben wir das Gefühl, das Projekt wird nicht so schnell aufhören. Also es passiert immer, immer und immer wieder etwas und es transformiert sich auch permanent. Und man darf auch nicht vergessen, was in dem Projekt passiert ist. Wir haben eine Nutzfläche von ca. 43.000 Quadratmeter noch einmal nachverdichtet auf ca. 57.000 Quadratmeter.
Dadurch, dass die neuen Ebenen eingezogen
wurden.
Wir haben
dadurch hat sich das nochmal nachverdichtet. Ja.
Es ist auch etwas, was dich in einem Industriezentrum erwischt, weil normalerweise arbeiten einfach in einem Logistikunternehmen, wo sehr viel Hochregallager ist, nicht so viele Leute, wie wenn es in eine Büronutzung oder in eine Startup-Nutzung umgenutzt wird. Ja. Und dann erwischen dich schon die Parkplätze ein bisschen und nachdem das Gebäude gleich Grundstücksgrenze ist und ein Industriezentrum nicht auf Parken ausgelegt ist, musst du sie dann irgendwie in deinem eigenen Gebäude verfrachten und das haben wir eben da oben getan. Aber trotzdem, ich träume als Architekt schon davon, dass das irgendwann mal ein Park wird.
Ja. Jetzt habe ich noch mal eine Frage zu diesem dynamischen Planungsprozess, den ihr ja durch eure Projekte jetzt kennengelernt habt. Also ihr seid vom klassischen Planungsprozess zum dynamischen gekommen. Was ist da die Herausforderung oder das Schwierigste?
Ich glaube, ganz ein wichtiger Punkt in dem Prozess ist für uns, unsere Zusammenarbeit ist einfach, dass das Ego nicht so wichtig ist. Ja. Es ist immer, was ist zum Schluss da, wie entwickelt es sich. Wir sind fasziniert von Prozessen, aber es geht nicht darum, dass wir jetzt sagen, ah, das war jetzt genau mein Entwurf und der muss so umgesetzt werden, sondern wenn wir irgendwo an ein Projekt rangehen, muss jetzt nicht immer nur Industriegebiet sein, es ist einfach diese Entwicklung und das Projekt, das Interesse, das Projekt spannender, interessanter, diverser, vielfältiger zu machen, als wir zu sagen, ich habe am Anfang eine Idee und die muss ich sozusagen linear durchziehen. Ich glaube, das ist etwas, der Prozess ist etwas, was fast in der DNA von uns ein bisschen drinnen steckt. Ja. In der Entwicklung, in unseren Entwürfen. Ich bin immer schon, wenn der Entwurf dann doch fertig ist, hat man noch immer Ideen, wie man ihn weiterentwickeln kann. Und das kann man in der Umgebung einfach super ausleben und auch super umsetzen.
Ich glaube, das ist schon auch so ein linear chronologischer Prozess, hat einen Anfang und ein Ende und meistens verlassen dann Architekten die Projekte auch. Und bei uns ist es fast so etwas Begleitendes. Also wir haben immer noch einen guten Einblick in die Panzhalle, die wir vor 10 Jahren gestartet haben. Da planen wir immer noch ein bisschen an der Markthalle, weil sich die einfach transformieren muss, weil die ersten Ideen einfach nicht so funktioniert haben. Und da muss man es begleiten und auch bittere Lehren draus ziehen, aber auch Positives abgewinnen und dann transformiert man es wieder. Und es ist einfach schön, dass unsere Projekte nicht zusammenfallen, wenn man eine Schrauben verändert. Ja.
Was ist die nächsten Schritte, die ihr hier betreut?
Aktuell betreuen wir in der Halle 2. Das ist die Firma Medilab, die zieht dort ein. Das ist ein labortechnisches Unternehmen. Und da entwickeln wir jetzt gerade die Labore, die Büros, Sozialräume. Wir verändern gerade Bauteil 3, das früher nur Lager war mit einer Raumhöhe von 2,30 Meter zu, das wandeln wir um wieder in Büroflächen, in Kantineflächen, in Meetingräume mit einer wunderschönen Terrasse, wo man einen Ausblick Richtung Salzburg genießen kann. Das ist an dem Standort sozusagen das aktuelle Projekt, das wir gerade begleiten. Und eben, wenn das davor die Frage war, also der Linker zu unserem nächsten Projekt, also zu wo wir gerade arbeiten, ist eben der Autopalast in Salzburg, der sich auch wieder um diese Thematik dreht. Und da geht's ein bisschen in die andere Richtung. Dort haben wir im Stadtkern eine ehemalige Hochgarage, die wir jetzt umnutzen in Gewerbe und Wohnen. Das ist sozusagen ein aktuelles Projekt, was wir aus diesem Themengebiet auch wieder in Salzburg betreuen.
Aber ihr seid dann ja wahrscheinlich oft auch mit der Fragestellung konfrontiert, sollen wir es abreißen oder nicht? Also ich nehme an, ihr argumentiert für den Erhalt in den meisten Fällen. Manchmal ist es aber auch, es ist ja nicht immer das Richtige. Und wie analysiert ihr das und wie argumentiert ihr das?
Also ich glaube, fast immer ist es das Richtige, es zu halten und es geht fast immer. Es ist nur der Zeitpunkt, wer wann am Projekt ist. Also sprich, wenn jetzt die klassischen...
Aufpassen, was du jetzt sagst.
Naja, es ist schon so in die Richtung klassischer Entwickler, klassisch Bauingenieur, Büros etc. Die sagen natürlich im ersten Schritt, das ist wirtschaftlicher, das also genau. Wirtschaftlicher rein auf monetärer Basis. Ökonomisch oder ökologischer ist es meines Erachtens so oder so nie im Leben. Es sind nur die Abbruchkosten so gering, dass es Sinn macht letztendlich. Und da ist es von unserer Seite, dass einfach die Pflicht unserer Generation darauf hinzuweisen, dass das ab A erhaltbar ist und B, wir was damit anfangen können und das zum Schluss auch wirtschaftlich abbildbar ist.
Aber ist das wirtschaftlich abbildbar?
Also 9 von 10 Bauingenieuren, sage ich einmal, sagen uns, reißt die Bude weg, bitte. Es ist für alle einfacher. Und ich würde gar nicht nur sagen, dass es wirtschaftlich nicht abbildbar ist. Ich würde sagen, die Motivation dahinter, dass es risikoärmer ist. Es ist für sie kalkulierbar, es ist nachrechenbar. Der Neubau ist einfach ein ganz anderes Bild als ein 100-jähriger Bestand de facto, wo man einfach auch nicht überall einen Röntgenblick hat und hineinschauen kann. Also du gehst mehr Risiko ein. Aber dieses Risiko kann man einfach mit ein bisschen Erfahrung auch eingehen. Das ist kein Problem. Und man darf es eben auch nicht immer aus der wirtschaftlichen Seite betrachten.
Ich glaube, dass unsere Kultur sich ändern muss. Wir müssen einen Zugang finden, wie wir mit den Ressourcen umgehen. Und ich persönlich bin einfach der Meinung, es ist nicht mehr tragbar.
Also die Hard Facts, also Ressourcenschonung, Sekundäreffekte von Abbruch, von Transport bis etc., das sagt dir ja keiner, das sagt einem Entwickler ja keiner. Die sagen einfach nur, du reiß es ab, es ist billiger. Aber wenn du in diesen Gegenübern ein Bewusstsein schaffst und dann kostet das maximal gleich viel wie ein Neubau, dann fangen schon viele Leute zum Überlegen an mittlerweile. Es ist nicht mehr so, dass es einfach, naja, Neubau risikoärmer und keine Ahnung was, es ist gleich, maximal gleich teuer wie das alte zu sanieren. Da fangen dann schon viele ins Grübeln an. Nur diese Argumente muss man aufbereiten und das empfinden wir als unsere Aufgabe.
Und ich glaube auch, es ist ein Generationsthema mittlerweile. Also was wir merken ist, dass es sozusagen eine Generation vor uns, die es einfach gewohnt sind, in diesem Prozess zu arbeiten, auch aus dieser Schiene nicht mehr so leicht rauskommen. Wir haben jetzt ganz einen jungen Bürgermeister, für den war das selbstverständlich, das Gebäude zu erhalten. Da war nicht einmal eine Diskussion und zum Schluss haben wir dann so gemeinsam, ja, wir schenken dem Gebäude nochmal 50 Jahre. Und da passiert auch im Kopf etwas. Ich glaube, also ich finde schon, dass es von unserer Wahrnehmung ein riesiges Generationsthema ist.
Das darf bestimmt, man nicht unterschätzen, dass es politisch mittlerweile auch Argumentationsstränge werden, die einfach perfekt benutzen können.
Ja, das ist sicherlich richtig. Ja. Und ich muss sagen, hier in diesen Hallen habt ihr ja auch, also wenn Bestand vorhanden ist, kann das ja auch eine gewisse Atmosphäre mitbringen. Und das sieht man ja in den Hallen auch.
Ja, das ist die Atmosphäre vielleicht, wo man, ich habe es eh vorher erwähnt, in der Panzerhalle, du siehst ja halt leicht, dass du einen Backsteinbau aus den 30er Jahren, da musst du dich wirklich als Architekt nur zurücklehnen und schauen, dass du nicht vermasselst. Hier in so einem 70er Jahre Betonteil musst du schon ein bisschen mehr kämpfen vielleicht, aber ich glaube, das ist eine schöne Herausforderung als Architekt. Aber es gibt auch ganz andere, ich finde, Argumente, zum Beispiel diese Garage, die wir jetzt gerade anfangen umzubauen, die hat einfach eine Spannweite von 14 Metern mit 3 Stützen. Das ist ganz anders nutzungsoffen als ein Neubau, der einen viel engeren Raster hat. Diese Strukturen sind nicht mehr so resilient der Umnutzung gegenüber. Und wenn wir es uns nochmal in Erinnerung rufen, dass Nutzungszyklen mittlerweile 20 bis 25 Jahre dauern, dann muss man das vielleicht dann nicht nach 50 Jahren abbrechen, wie das Rechenzentrum vom Harry Glückner, sondern du schenkst dem Gebäude einen zweiten Frühling, einen dritten Frühling. Und warum sollen Gebäude nicht 100 bis 150 oder 500 Jahre, wie es früher war, stehen? Und wenn du diese Nutzungszyklen verlängerst von Gebäuden, werden die Kosten natürlich auch uninteressanter, sagen wir es mal so.
Ich fand den Gedanken von euch, den möchte ich nochmal aufgreifen, dass ihr ja das Vorhandene so umnutzt, dass es auch darüber hinaus noch umnutzungsfähig ist. Vielleicht könnt ihr dazu noch ein bisschen was sagen, weil das ist ja auch eine wichtige Herangehensweise über das, wofür man jetzt plant, dann hinaus.
Also ich glaube, es ist ganz wichtig, sich einmal davon zu lösen, bei Projekten die Nutzung von vornherein eng zu determinieren. Das befreit dich schon mal. Aber es ist zumindest Industrieatmosphäre, ja. Muss man sagen. Das befreit dich als Architekt schon mal sehr, ein sehr distinktives Raumprogramm umsetzen zu müssen. Und wir sehen es jetzt, wir gehen so halbe Schritte. Wir bauen eine Struktur mal hinein, von der wir glauben, dass sie resilient ist. Und wir sehen einfach, und die Erfahrung macht da einfach natürlich auch sicherer, ist klar, Das ist jedes Mal, egal ob wir ein Fotomuseum hineinplanen müssen oder ein medizinisches Labor oder eine Mischnutzung halt aus vielen verschiedenen kleinen Teilen wie Showroom, Büro und vielleicht sogar ein Workshop und Werkzeuglager, dass es immer geht irgendwie, ohne jetzt unglaublich in die Substanz einzugreifen oder ohne auch die ursprünglichen Qualitäten komplett über Bord hauen zu müssen.
Das ist, glaube ich, eine schöne Zusammenfassung. Ja. Habt ihr noch was, was euch wichtig ist? Wir hatten vorhin den Begriff Flächenrecycling. Ahnung, ob noch Flächen, irgendwas gibt, was euch jetzt noch wichtig ist. Ja?
Ich meine, wir sitzen in einer Typologie und da gibt es eine interpolative Studie vom Umweltbundesamt aus dem Jahr 2002. Und die haben herausgefunden, haben sich so ein paar Mustergemeinden herausgesucht und haben aufgrund dieser Findings dann auf Österreich hochgerechnet und haben herausgefunden, dass es 130 Quadratkilometer an leerstehenden Industriebrachen gibt. Davon werden wir nicht alle verwenden können, aber zum Vergleich, das ist die Fläche von Graz. 2017 haben sie diese Studie wiederholt und haben herausgefunden, wir haben nicht nur sehr viel davon, es kommt doch pro Jahr sehr viel dazu, nämlich 11 Quadratkilometer.
Neue Industrieflächen, die errichtet werden, die aus
der Funktion kommen. Und deswegen glauben wir, dass der Relevanzhebel der Industriebrache zum Bodenschutz und die zwei großen Gegengifte, die wir in der Architektur haben für den Bodenschutz oder für die Flächeninanspruchnahme, einzuschränken, ist die Leerstandsaktivierung und die Nachverdichtung. Die beiden Sachen haben wir. Und es macht null Sinn, Moloche, die 56.000, 60.000, 100.000 Quadratmeter groß sind, leer stehen zu lassen und gleichzeitig auf der grünen Wiese was hinzubauen. Und da rennen wir auch bei allen offenen Türen. Das Problem ist einfach, dass dieser Umnutzungsprozess den meisten Entwicklern ein Fremder ist. Und da müssen wir Ängste nehmen und Aufklärungsarbeit leisten.
Also ich glaube, wir müssen Prozesse starten. Was wir grundsätzlich merken in dem Prozess, nachdem wir uns jetzt eben über 10 Jahre damit beschäftigen, dass die Gemeinden und da teilweise die Politik ziemlich aufgeschlossen dem Thema gegenüber sein. Also da hören wir selten ja Abreißen oder Neubau, sondern die sehen das schon, dass das ein ressourcenschonender Zugang ist.
Man müsste ja für jeden Ort, muss man wieder andere Lösungen finden, weil hier der Ort profitiert ja schon von der Nähe zu Salzburg. Und mir kommt auch vor, durch die Größe, weil dann der eine den anderen oder die andere nachzieht. Also wenn das jetzt ein kleineres Haus wäre, würde das wahrscheinlich auch nicht so funktionieren.
Also das ist ein super Punkt, das haben wir auch festgestellt. Wenn du so etwas umstülpst, brauchst du Gravitation. Also aus unserer Sicht sind das mindestens 300 bis 400 Leute, weil das Ding am Anfang von sich selbst leben muss, bis das Umland nachzieht. In der Panzerhalle war es eigentlich noch schlimmer. Da war ja im Umland gar nichts. Ja. Und das Witzige war, als wir halb durch den Bau waren, haben wir gemerkt, wie diese eingeschlagenen Hallen rundherum auch verkauft worden sind, weil es so ein Leuchtturmprojekt einfach die Power hat, das ganze Umland in die Höhe zu heben und nicht nur sich selbst sozusagen in die Höhe zu heben. Und deswegen, das dauert aber eine Zeit lang, bis dieses urbane Gewebe nachzieht und auch ein Angebot sozusagen bereithält. Und in der Zeit darf dieser Motor nicht absterben. Und deswegen wird es mit 10, 20 Grad nicht funktionieren wahrscheinlich. Ja.
Ich finde, ein Riesenthema ist natürlich dementsprechend die Widmung. Also generell einmal nutzungsoffenen Widmungen wieder zuzulassen, haben wir ja durchaus gesehen, dass in solchen Orten durchaus dann nochmal eine Nachverdichtung in Richtung Wohnbau etc. möglich ist. Und das sind einfach Prozesse, die wir starten müssen, wo wir eine Meinung dazu bilden müssen und die wir ein bisschen unter die Leute bringen müssen, wo man einfach komplett einen anderen Zugang hat zu diesen ganzen Widmungssituationen. Das ist eine Wohnbauwidmung, das ist eine Bürowidmung und das ist eine Gewerbewidmung. Nein, wir brauchen für die Zukunft Mischnutzungen, Stichwort der 15-Minuten-Stadt etc.
Ja, das versucht man.
Ich glaube, so ein Ort hat ein enormes Potenzial. Ja, viel Potenzial, viel Verantwortung und ich glaube, viel Spaß.
Ich sage vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Wir danken dir.
Danke für die Einladung.
Das waren die Architekten Christian Kircher und Philipp Buchsbaum. Vielen Dank für das Gespräch und fürs Zuhören. Der Name Marco Sillaber ist im Gespräch schon öfters gefallen. Das ist ein Salzburger Investor und Projektentwickler, mit dem die Architekten eben das Handelszentrum 16 umgebaut haben. Diesen haben sie vorher schon bei einem anderen Projekt in Salzburg kennengelernt. Auch der Name fiel jetzt im Gespräch schon, und zwar war das die Panzerhalle in Max-Glan. Das ist ebenfalls ein sehr, sehr großes Bauvolumen, das der Projektentwickler 2015 mit mehreren Architekten umgebaut hat. Smartfall waren auch dabei und haben eben unter anderem ein Loft und eine Markthalle da hineingebaut. Ein Besuch lohnt sich. Alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. In der nächsten Folge von Morgenbau spreche ich mit Stefan Holst. Er leitet das Münchner Büro von Transolar. Es geht in dem Gespräch um Low-Tech und um eine natürliche Lüftung, die Transolar für den Deutschen Alpenverein entwickelt hat. Einige von euch werden es wahrscheinlich schon bemerkt haben, Morgenbau hat Zuwachs bekommen, und zwar in Form von kurzen Glossarfolgen. In diesen Folgen erkläre ich euch Begriffe des nachhaltigen Bauens. Diese Folgen entstehen im Auftrag des BMK. Das ist das österreichische Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Die erste Folge zur seriellen Sanierung ist schon online und es wird weitere geben. Für heute aber sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Morgenbau, eure Anne Isop.